1899 FM.
Willkommen bei 1899 FM. Wir haben da schon lustige Vorgespräche geführt. Am 16. Juni, also in ein paar Tagen, findet ein versuchtes Rekordspiel statt, der Rapid Frauenmannschaft gegen den 1. FC Nürnberg. Es sind bisher, weißt du ungefähr, Gerte, wie viele Karten schon verkauft worden sind?
Ich weiß circa, dass wir noch Gas geben müssen.
Dass wir noch ein bisschen was brauchen. Ja, also zu diesem Behufe, wie das so schön heißt, habe ich mir zwei Repräsentanten des aktuellen Rapid-Frauenteams eingeladen. Zum einen die Cheftrainerin Katja Gürtler und zum anderen Sandrina, oder ich glaube, man nennt dich Sandy.
Genau.
Sandrina,
ja.
Sandy Haupt.
Geht beides.
Ja, ihres Zeichens Spielerin im Mittelfeld des SK Rapid, des Frauenteams, nicht Frauenmannschaft, des Frauenteams. Werden wir darüber noch ein bisschen plaudern. Darf ich mit der Trainerin beginnen? Katja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst ja schon ein paar Mal bei Podcast zu Gast, bei mir noch nicht, aber das erste Mal, freue ich mich. Liebe Katja, am 16. ist dieses Spiel. Im Stadion, ihr habt ja schon im Stadion gespielt, vor, glaube ich, 3000 Zuschauern. Wie groß ist schon die Vorfreude auf dieses Spiel? Und die Fans, glaube ich, sollen noch ein bisschen Gas geben, was den Kartenvorverkauf angeht.
Also genau, wir haben schon im Stadion gespielt und das war ein absolutes Highlight, weil ich glaube, dass es für jede Frau, die da spielt, auch Neuland ist, wenn so viele Fans kommen. Es waren, glaube ich, sogar über 3500 gegen Dreiskirchen. Es war eine super Stimmung von den Fans. Und eine sehr tolle Kulisse. Es wurde nur positiv angefeuert die ganze Zeit. Und dadurch, glaube ich, ist die Vorfreude bei den Spielerinnen wahrscheinlich nochmal gesteigert, weil man sich schon ungefähr vorstellen kann, wie das wieder ablaufen wird. Und eben solche Spiele im Stadion absolute Highlights sind. Ja, von dem her ist natürlich die Vorfreude auf Nürnberg schon groß, auch wenn die Saison für uns jetzt schon relativ lang ist. Aber wir nehmen gern dieses Highlight noch mit und gehen dann einmal in eine verdiente Pause.
Cindy, wie geht's dir? Die Vorfreude auf das Spiel und insgesamt?
Also ich glaube, ich kann da für mich als auch für die Mannschaft sprechen, dass wir alle schon auf das Spiel brennen. Das war aber bei den vorherigen Spielen genauso, egal ob das jetzt im Stadion war oder auf einem Trainingsplatz. Wir sind alle wegen einem Ziel da, dass wir aufsteigen, dass wir nächste Saison Meister werden. Und wir haben ein Ziel vor Augen und das wollen wir gemeinsam verfolgen. Und damit haben wir schon jetzt gestartet, auch wenn jetzt noch keine Saison war.
Gut, wir kommen jetzt noch zu den vorbereiteten Details dazu. Fangen Katja oder euch beide vielleicht gleichzeitig. Wie seid ihr grundsätzlich einmal zum Fußball gekommen?
Ich bin zum Fußball gekommen, dadurch, dass mein Papa und mein Bruder gespielt haben. Und als mein Bruder dann im Nachwuchs vom SC Mauerbach begonnen hat, musste ich, glaube ich, am Anfang mitfahren. Und irgendwann habe ich gesagt, naja, jetzt schaue ich nicht mehr zu, da spiele ich selber auch mit und bin dann eigentlich ab der U8 wahrscheinlich damals mit 6 Jahren dabei geblieben, weil es sehr viel Spaß gemacht hat.
Natürlich in einer mehrheitlich Bubenmannschaft.
Also in einer Bubenmannschaft plus Katja.
Ja. Wie war es bei dir?
Bei mir war es ähnlich. Also auch wegen meinem Bruder bin ich zum Fußballspielen gekommen. Und auch mit 5 Jahren habe ich dann bei Sparta Deutsch-Wagram begonnen zu spielen und bin dann auch zuerst in der U8 mitgelaufen, da war ich noch sehr jung und habe dann noch bei meinem Bruder im Team gespielt und auch nur unter Burschen eigentlich, also im gesamten Verein war ich da noch das einzige Mädel.
Ja, genau. Und wie ist es euch dabei gegangen, so als einzig, war das damals noch wurscht oder gab es da schon, wie soll man sagen, Fußball ist ja leider Gottes oder ist ja in gewisser sehr männerdominierter oder bubendominierter Sport, gab es da Gerede oder war das damals einfach noch vollkommen egal?
Ich glaube, es gab schon ein bisschen Gerede, aber eher vielleicht bei den Spielen dann und das ist mir dann auch, glaube ich, erst bewusst geworden, wo ich älter war, also ich glaube mit 6 Jahren. War mir das generell wurscht. Ich glaube, dass ich selber auch sehr pushikos war und manchmal nicht aufgefallen bin. Aber so in der Mannschaft selber, im Team war es gar kein Thema, weil ja, man sich eh von der Schule vielleicht auch kannte oder so, eben im Hof miteinander gespielt hat und dann waren wir halt auch gemeinsam im Verein und das war ein Freundeskreis und da war man einfach so dabei und ich glaube, dass dann eher vielleicht später, wo man dann schon als Mädchen erkannt wurde oder bei mir war es halt so, dann schon geredet worden, schaut, da ist ein Mädel dabei. Aber jetzt vielleicht auch gar nicht negativ, sondern einfach, man ist halt aufgefallen, weil es nicht üblich war.
Ja, also ich muss sagen, ich habe durch die Bank eigentlich nur positive Erfahrungen gesammelt. Also es wurde eigentlich immer sehr positiv aufgefasst, dass ich da das einzige Mädchen im Team war. Also da muss ich schon sagen, ich glaube, es kann auch sein, dass ich Glück hatte. Ich weiß auch von anderen, dass es nicht so war, aber ja.
Also ich kann mich noch erinnern, wie mein Sohn im Nachwuchs gespielt hat, der Dame ist auch 7 oder 8 und du spielst beim Hallenturnier und da spielt ein Mädchen mit. Ne? Das war dann, das war schon immer ein Thema. Mhm. Ja, bei der anderen Mannschaft, das war ja damals auch, das waren eben kleinere Vereine und da war es eben durchaus üblich, dass da immer wieder auch ein, zwei Mädchen noch mitgespielt haben, die vielleicht sogar schon ein bisschen größer waren, auch ein bisschen älter, da gab es dann oft so Ausnahmeregelungen, dass Mädchen ein bisschen älter hätten sein dürfen. Ja, also es war schon immer wieder ein Gerede, da spielt ein Mädchen.
Ja, man
aber
ist
jetzt gar nicht irgendwie bösartig irgendwie, sondern
weil es trotzdem die Ausnahme war.
Ein bisschen ist ja schon der Ehrgeiz angefacht worden. Da spielt ein Mädchen mit, da müssen wir gewinnen. Ne? Das war schon.
Ja, vielleicht gibt es ja schon eben die ein oder anderen Elternteile, die dann sagen, naja, gegen das Mädel, da brauchst du den Ball nicht abnehmen lassen und da musst du vorbeigehen, das gibt es sicher.
Wie ist, Katja, bist du deine Karriere weitergegangen, beziehungsweise ab wann hast du bemerkt, okay, es reicht für mehr als nur mitspielen? Ab wann bist du in die erste reine Frauen- oder Mädchenmannschaft gekommen?
Naja, gezwungenermaßen eigentlich mit 14, weil es ja damals eigentlich nicht viele Frauenteams im Nachwuchs gab und man ist ja dann mit 14 quasi nicht mehr spielberechtigt gewesen bei den Burschen. Und dann bin ich eigentlich gleich zu einer Lenkbach, die damals oder auch jetzt in der Bundesliga spielen und gleich in den Erwachsenen Bereich gegangen, weil eben heutzutage gibt es halt viele Vereine, die sich im Mädchen- und Frauenfußball engagieren und es gibt auch eben reine U16-Mädchenteams und dann kann man ein bisschen länger diesen Schritt verzögern, dass man in den Erwachsenenbereich geht, aber damals war das halt nicht so und ja, ich glaube einfach dieser Markt in der Breite im Frauenfußball war nicht so groß und man war dann schon U14-Auswahl Niederösterreich und dann auch erst einmal U19-National und da merkt man dann glaube ich schon, man kann was im Fußball erreichen.
Würdest du sagen, warst du besonders talentiert? Oder hat man dir gesagt, dass du... Es gibt ja so Fußballer, die sind einfach, oder Fußballerinnen, die sind einfach von Natur aus irgendwie total begabt. Dann gibt es welche, die müssen sich sehr, sehr viel erarbeiten.
Ich glaube ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Mhm. Und ich bin jemand, der immer die Sachen durchzieht. Also ich bleibe da einfach dran. Und ich glaube, Talent, ich glaube, dass ich schon allgemein motorisch gut war und meine Eltern das gefördert haben, dass ich von klein auf viel draußen unterwegs war und viele unterschiedliche Sportarten gemacht habe und von dem er schon ein gewisses, eben eher motorisches Talent hat. Aber jetzt, ich glaube nicht, dass jetzt das allergrößte Fußballtalent von Haus aus war.
Was war deine Position oder deine Lieblingsposition?
Eigentlich Sechser und habe eher schon ein bisschen auch viel organisiert und war sehr ausdauernd und
Über Sechser viel ist unterwegs eigentlich eine sehr laufintensive sehr laufintensive Position, ja. Wie war es bei dir? Wann hast du bei dir bemerkt, okay, da könnte, wie soll man sagen, eine Fußballkarriere werden? Oder da geht ein bisschen mehr als nur so im Hobbybereich zu spielen?
Also der Traum natürlich war von Anfang an da, natürlich. Also ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat oder Fußball spielt und früh begonnen hat, weiß, wie man da als Kind, sage ich jetzt mal, drüber nachdenkt und sich natürlich vorstellt, wie man im Stadion steht und so. Aber ja, also für mich war von Anfang an klar, dass ich, solange es geht, dass ich Fußball spielen möchte, aber jetzt nicht gezwungenermaßen Profi, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe mit 14 auch zum USC Landshut gewechselt. Also ich musste dann ebenso wie die Katja auch gezwungenermaßen zu den Frauen wechseln. Das war für mich dann anfangs sehr schwierig, der Umstieg, weil ich an das Spielen von den Burschen gewöhnt war und dann schon mit Frauen, also mit und gegen Frauen zu spielen, war schon eine große Umstellung für mich.
Was war der Unterschied? Intensität, das Tempo oder was war der Unterschied?
Ja, also ich würde schon sagen Tempo, es ist mehr körperlich. Also
bei den Burschen?
Nein, eher bei den Mädels habe ich das so. Es kann natürlich auch sein, dass ich das so empfunden habe, weil ich ein Mädchen war und da vielleicht anders gespielt worden ist. Oder das kann ich jetzt nicht so wirklich beantworten.
Also darf ich da kurz was dazu sagen? Ja. Ich glaube, es ist eher diese körperliche, nicht die Intensität vielleicht, sondern das du halt einfach mit 14 Jahren spielst gegen eine 30-jährige Frau. Die hat natürlich einen anderen Körperbau als du. Also bei mir war das auch so, ich bin beim ersten Training zu einer Linkbach gekommen, die haben mich weggecheckt. Ich habe wahrscheinlich 40 Kilo gehabt und die waren halt fertig in ihrer Entwicklung. Und ich habe nach dem ersten Training geweint und habe gesagt, na, da gehe ich nicht mehr hin, weil was soll ich dort machen? Da erwische ich ja keinen Ball.
Ja.
Wie war denn das in den U13, U12, U13 auch bei den Burschen? Wie war denn da das Mithalten, Mitkommen? Weil es ist ja doch ein gewisser Unterschied, der sich ja vielleicht in der Pubertät dann doch auch ein bisschen zeigt. Wie war denn da? Gab es einen Unterschied? Gab es keinen Unterschied? Oder
also
war es anders?
Wir durften ja ein Jahr älter sein, also die Mädels. Mhm. Und ich war auch in einer U, wo ich ein Jahr älter war. Also da war es jetzt ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Ich hab dann auch beim LAZ gespielt bei den Burschen, weil bei uns in Niederösterreich gab es kein MLZ. Da habe ich auch irrsinnig viele Lernerfahrungen sammeln können. Und das war aber auch unter Burschen. Also von dem her, es war viel technisch versiert. Ich glaube, das ist auch deshalb so dann gelaufen, dass ich eher eine Technikerin bin.
Bei den Burschen war es
technisch
dominanter. Ja.
Genau, und mehr so, sage ich jetzt mal, eine feine Spielerin bin, als eine, die jetzt da reingrätschen würde. Oder ja, also so würde ich eher so.
Stimmt das, Katja?
Ja, sehr freundlich.
Das heißt, du bist...
Aber grätscht auch, finde ich. Grätscht schon, wenn es hart auf hart kommt gegen Nürnberg, jetzt sie grätschen.
Ja, muss ich.
Das heißt, deine Position ist eher Mittelfeld, so kann man das sagen, so wie Achter, so ein bisschen Spielmacher, oder wie würdest du das einschätzen oder auch selbst beurteilen?
Also meine Lieblingsposition ist Sechser.
Okay.
Achter hin und wieder natürlich auch, weil es halt zu den Mittelfeldaufgaben natürlich auch mal dazugehört, dass man in die Offensive mitgeht, was ich auch sehr gerne mache. Aber Bälle verteilen und Ball sichern und den Überblick, also das taugt man schon.
Hat jetzt hier beide in dem jungen Alter schon Vorbilder? Waren die Vorbilder eher noch männlich geprägt oder gab es schon Vorbilder auch im Frauenfußball?
Auf jeden Fall schon nicht männlich geprägt, obwohl ich jetzt aktuell mir jetzt nicht ad hoc gleich wer einfällt. Aber ja, damals war ja Frauenfußball gar nicht sichtbar, also von dem her auf jeden Fall kein weibliches Vorbild.
Bei mir genauso. Also eher im
männlichen Bereich. Ne? Und wer war, na gut, wenn wir schon dabei sind, wer war da so damals?
Ich weiß, ich habe so Bilder von mir, dass ich immer so ein Michael Owen-Trikot anhatte. Im Urlaub so ein gefälschtes und weiß nicht, ein paar Schilder. Mir hat auch immer Michi Baller gut gefallen und auch jetzt, also Thomas Müller zum Beispiel mag ich gern. Ja.
Aber mittlerweile ist der Frauenfußball aber schon so sichtbar, dass es auch schon Vorbilder beim Frauenfußball gibt. Kann man das jetzt schon
sagen? Ja, ich hoffe schon. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein kleines Mädchen wäre, dann glaube ich, hätte ich schon ein paar weibliche auch.
Absolut. Wer zum Beispiel?
Auch viele Österreicherinnen. Mhm. Also Zadra Zil gefällt mir extrem gut, Feiersinger. Aber gerade auch, weiß nicht, wenn ich mir die Bayern oder so anschaue, ich glaube, da gibt es jetzt genug Spieler und jetzt sieht man auch Frauen-Champions-League-Finale im Fernsehen.
Barcelona,
da gibt es, glaube ich, aktuell ganz viele Spielerinnen, die schon Vorbilder sind.
Katja, du hast ja, gehen wir gleich den Sprung weiter, du hast ja 15 Länderspiele für Österreich gespielt, du warst ja zu einer Zeit noch Nationalteam, glaube ich, kann man da schon sagen, dass 2017 diese Europameisterschaft schon ein bisschen diese Urknall in Österreich war, wo der Frauenfußball wirklich angekommen ist oder eine breitere Öffentlichkeit. Das war die 2017er EM, wo die Österreicherinnen ins Semifinale gekommen sind. Kann man das so sagen, dass das so ein bisschen so der Durchbruch oder die Sichtbarkeit des Frauenfußballs in Österreich einfach sehr stark unterstützt hat?
Ja, glaube ich schon. Ich glaube wahrscheinlich, dass es eben 2011 schon viel Vorarbeit geleistet wurde, gerade auch mit der ÖFB Frauenakademie, die gegründet wurde und dass damals Dominik Dahlhammer Teamchef wurde und dann ja auch schon diese Erfolge auch mit Irene Fuhrmann gemeinsam sehr intensiv vorbereitet hat. Aber ich glaube, wahrscheinlich, wie du sagst, 2017 ist es dann so mit diesem großen Erfolg auch in die Öffentlichkeit gekommen.
Weil du warst ja, korrigiere mich, wenn das stimmt, du hast deine 15 Spiele zwischen 2006 und 2014 Ja. So stand es auf der ÖFB-Webseite. Ich hoffe, die wird ja hoffentlich stimmen. Ja, da hast du ja, glaube ich, schon mit Spielerinnen wie der Verena Hanschau, Sarah Puntigam, Sarah Zatter, Selina Burger und der Viktoria Schnaderbeck unter anderem schon zusammengespielt. Oder die waren ja damals noch sehr, sehr jung und noch sehr im Aufstreben. Hat man da schon erkannt, dass da
ich
eine...
Ich war auch jung zu der Zeit.
Ja, ich sage, du hast zusammengespielt mit denen. Ja. So, aber hat man da schon gemerkt, dass das eine Generation wird, die den Frauenfußball, ja,
also ich glaub,
die schon ein bisschen weiter war als die Generationen davor?
Ich glaube halt eben auch, eben Carina Wenninger gehört ja da auch dazu. Genau. Wir waren auch alle gemeinsam im U19-Nationalteam und das war dann die erste Zeit, glaube ich, wo Spielerinnen auch ins Ausland gegangen sind. Eben die auch besagten, die du gerade aufgezählt hast, die haben halt dann mit 16 den Sprung ins Ausland gewagt, sind zu Bayern, zu, weiß nicht, anderen deutschen Clubs vermehrt. Und dadurch, glaube ich, ist das Niveau schon sehr stark gestiegen, weil die dann 7 Einheiten die Woche hatten und in Österreich vielleicht nur 3 Einheiten wöchentlich waren. Von dem her, glaube ich, war das so ein Aufschwung.
Wobei man ja sagen muss, du warst ja auch ein Jahr in Spanien, in Valencia. Wie kam es zu diesem Transfer? Ist Valencia im Frauenfußball ein großer Transfer? Ich musste jetzt die blöde Frage stellen, ich weiß es nicht. Damals, ja, heute wahrscheinlich.
Also von der Liga war sicher Spanien damals nicht so gut wie Deutschland. Ich glaube aber, dass ich schon damals zu der Zeit schon wusste, dass es jetzt nicht mehr für ganz, ganz oben nicht mehr reicht, weil ich, glaube ich, diesen Absprung vielleicht verpasst habe zu der Zeit, dass ich auch, wie eben Carina Wenninger, das Ausland gesucht hätte und sich dann diese Spielerinnen auch einfach von mir abgehoben haben. Für mich war dieser Transfer dann mehr auch für die persönliche Weiterentwicklung, auch noch eine Sprache zu lernen, einmal von daheim weg zu sein, im Ausland zu studieren. Also ging es jetzt nicht nur um Fußball. Und ja, zu dem Transfer kam es, dass ich mir das mit einer Freundin von mir, mit der Sarah Wronski, einfach gemeinsam organisiert habe. Wir haben uns, was auch schwierig war, aus dem Internet die Nummern rausgesucht und haben halt die Vereine durchgerufen. Und das große Glück war, dass Valencia einen deutschen Manager hatte, weil es war am Anfang schwierig, weil wir noch nicht Spanisch konnten und die auch nicht Englisch. Ja, da kam es dann dazu, dass wir zu einem Probetraining eingeladen wurden. Den Flug haben wir selber bezahlt, aber wir durften kommen. Und ja.
Das heißt, du warst dort nicht das eine Jahr Profispielerin?
Nein. Nein.
Warst du in deiner Karriere jemals Profispielerin?
Nein. Nein.
Jetzt bist du Profitrainerin, ne?
Ja.
Aber Spielerin warst du nie in deiner Karriere?
Nein.
Okay. Wie war es bei dir? Wie ist deine Karriere dann weiter verlaufen nach dem Wechsel dann vom Bubenfußball zum Mädchen, Frauenfußball?
Ja, also ich habe dann ja mit 14 bei OSC Landhaus gestartet und dort war ich eigentlich fast durchgängig, sage ich jetzt mal so, mit ein paar Ausnahmen. Also ich rede jetzt davon, halbes Jahr Laie bei Stetteldorf, das ist niederösterreichische Landesliga, und dann gegen Ende jetzt, bevor ich zu Rapid dann gewechselt bin, halbes Jahr bei Treskirchen. Das ist ebenso in der niederösterreichischen Landesliga.
Gut, du warst dazwischen auch noch ein paar anders, aber das lassen wir jetzt weg.
Ja, also gezwungenermaßen würde ich...
War das diese Fusion,
dieser
Zusammenschluss?
Genau,
ja. Also da
die Kooperation.
Konntest du nichts dafür?
Genau, also ich war ja als erstes dort.
Ja, du warst früher dort. jetzt ganz simpel, warst du immer schon in Österreich Rapid-Anhängerin?
Ja, also ich
würde Sympathisantin
sagen,
oder?
Ja, Sympathisantin kann man schon sagen. Also in der Schule kam natürlich dann mit so 13, 14 kam natürlich immer zur Sprache, ja, bist du Austrianerin oder bist du Rapidlerin? Also da haben sich schon immer so ein paar Gruppen ergeben, wo dann gefragt wurde. Also da sind sie alle Klassen durchgegangen, also da ein paar Burschen haben da immer, wollten da unbedingt dann ein paar Anhänger beidseitig finden, ja. Also das war immer ganz lustig.
In welchen Ligen hast du immer gespielt? Welches Niveau war das?
Bei OSC Landers die meiste Zeit, würde ich sagen, zweite Bundesliga. Aber ein, zwei Jahre war auch Landesliga dabei.
Okay. Genau. Und der Wechsel zu Rapid, wie ist der? Ist der Rapid zu dir, an dich herangetreten, oder hast du einen Aufruf, den Rapid gestartet hat, sich zu melden, von dir aus dann, also als Eigeninitiative wahrgenommen?
Eher dadurch, dass über zwei Ecken eigentlich. Also ich kenne jemanden, der die Katja kennt und genau, ja. Und dann kam das so zustande. Also die Frage war halt entweder zu USC Landers zurück, also es war so in meinem Kopf die Überlegung, oder halt es einfach zu probieren beim SK Rapid. Und ja, ich bin froh, dass ich mich so entschieden habe.
Katja, du, war das für dich eigentlich dann zu der Zeit, du hast 2015, glaube ich, deine Karriere beendet, du bist dann Mutter geworden,
wenn
ich
das jetzt da so, noch nicht,
da aber noch nicht, okay. Aber ja, war zu der Zeit dann, wie deine Karriere vorbei war, schon klar, dass du Trainerin, dass dich das interessieren würde?
Eigentlich
oder
überhaupt nicht,
ich glaube, früher habe ich immer gesagt, sicher nicht Trainerin. Du hast ja auch bei Rapid gearbeitet, du warst ja auch, glaube ich, 4 Jahre beim Marketing bei Rapid. Hast du da kam ja auch die Petra Gregoritz ins Präsidium als erste Frau, die ja das Frauenfußballthema als erste ein bisschen angesprochen hat. War das damals irgendwie schon ein Thema? Hast du da irgendwas mitbekommen oder ist es noch
sehr, ja, ich glaube, es war schon immer verlaufen. Wieder Thema, auch bei Rapid intern. Und ich glaube, dass ich da auch immer wieder dann angesprochen worden bin, weil man halt wusste, ich bin da sehr lang tätig gewesen oder auch noch in der Zeit. Ja, aber ich glaube, man war einfach noch nicht so weit und jetzt ist man so weit und hat es ordentlich begonnen.
Ab wann hat es dann begonnen bei dir, das Interesse an der Trainerposition?
Na, dann war eben so, dass 2019 eben mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist und ein paar Monate nachdem er auf die Welt gekommen ist, gab es das erste Mal vom ÖFB einen eigenen Kurs für Berufsspielerinnen und da hat man eben geschaut, dass man aktuelle oder ehemalige Nationalspielerinnen dazu begeistert, diesen Kurs zu machen, weil man aktuell einfach sehr wenig Trainerinnen hat und man wollte einfach mehr weibliche Trainer ausbilden. Und ich habe mir dann gedacht, ja, dann mache ich das, wenn das gerade angeboten wird. Das wurde auch von der UEFA gefördert, das heißt, man hat eigentlich den Kursbeitrag zurückbekommen. Und ich war eben in Karenz und habe mir dann gedacht, ja, ich schaue mir das an.
Hast du nichts anderes zu tun?
Naja, es war eben nicht so leicht, weil mein Sohn war, glaube ich, 3 Monate, wo der erste Kurs war. Aber ja, ich glaube, das war eher zufällig quasi, aber es war, glaube ich, sehr gut und mir hat es eigentlich gleich gut gefallen und habe irgendwie gemerkt, dass es schon was sein kann, was mir Spaß macht.
Hast du, da habt ihr beide in eurer Spielerkarriere immer nur Männer als Trainer gehabt oder gab es auch Trainerinnen in eurer
Spielerinnenlaufbahn? Immer waren es immer Trainer. Also ich hatte
auch keine Co-Trainerinnen irgendwie?
Nein.
Bin deine erste Trainerin?
Ja.
Wow.
Nein, oh, Entschuldigung. Dreiskirchen, Entschuldigung.
Ah ja, stimmt.
Also, Trainerin.
Ja, da hatte ich sowohl die Haupttrainerin als auch die Co-Trainerin waren weiblich, genau, stimmt. Aber das war jetzt alles erst gegen Ende. Also
zu Beginn, also ab der U14?
Aber in der Jugend, immer. Also auch bei USC Landers hatte ich immer nur Trainer, ja. Und das hat sich jetzt erst so seit einem Jahr ergeben, lustigerweise, dass sich das jetzt so
durchgezogen hat. Wobei trotzdem vermehrt, trotzdem auch im Frauenfußball mehr Trainer als Trainerinnen sind. Bei mir, ich glaube, ich habe es mal bei irgendeinem Kurs, haben wir das eben mal aufschreiben müssen, wie viele Trainer wir hatten. Und ich glaube, ich hatte sehr viele. Also ich glaube, das ist auch so ein Schnitt, wo jedes Jahr Trainerwechsel war. Und ich hatte 2 oder 3 Frauen als Trainerinnen in meiner ganzen Karriere.
Gibt es einen Unterschied? Vom Zugang, von der Behandlung der Spieler, der Spielerinnen?
Also es ist natürlich so, dass natürlich Frauen wissen, wann Frauen beleidigt sind. Also ich glaube, aber
wissen eher, wie Frauen ticken besser.
Ja, schon, aber
weil die Fußballersprache,
ich will es jetzt nicht verallgemeinern, weil ich hatte auch gute Trainer, die auch ein gutes Feingefühl hatten und da auch immer das Gespräch gesucht haben. Und ich hatte aber auch andere Erfahrungen, die weniger positiv waren. Also, aber man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, das kommt einfach auch sehr viel auf den Charakter drauf an und ja, wie empathisch man da ist oder eben nicht, würde ich jetzt mal sagen.
Katja, wie gesagt, du warst zwischen 2014 und 2018 bei Rapid, das war ja relativ intensive Zeit, Stadionneubau und so weiter. Wie hast du das intern damals hier alles erlebt? Du warst ja dann noch im alten Hanapi-Stadion, dann war der Wechsel ins...
Nein, ich war nicht mehr im alten Hanapi. Wie ich begonnen habe, im Herbst 2014 waren wir schon im Happel übersiedelt für die 2 Jahre, glaube ich, bis wir dann...
Ja, genau, ja. Ja, stimmt.
Also habe ich das alte Hanapi kenne ich nur als Zuschauerin.
Ja.
Ja, auf jeden Fall intensiv, wobei für mich da auch vieles neu war, weil es war einer meiner ersten Vollzeitjobs. Von dem her war das generell für mich eine spannende Zeit und auch eine sehr stressige, weil ich eben zu der Zeit auch am Anfang noch selber gespielt habe und von 40 Stunden, also ich das auch weiß, wie das als Spielerin ist, 40 Stunden zu arbeiten, dann zum Training zu fahren, dann nach Hause zu fahren. Ja.
Sandy, du arbeitest oder studierst? Oder
ich arbeite, und arbeitest ja.
Nebenbei. Wie lässt sich das jetzt vereinbaren? Ich habe es, glaube ich, dreimal in der Woche jetzt Training, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Lässt sich das alles gut vereinbaren? Bist du in Wien auch zu Hause oder musst du weite Wege fahren?
Aus der Schwagram, also und arbeite 40 Stunden als Pädagogin im Kindergarten. Und das lässt sich aber gut eigentlich vereinbaren, weil mein Dienstplan, also ich habe eine super tolle Leiterin, die da ein bisschen Rücksicht nimmt auf meine Trainings, muss ich sagen. Also auch von der Stundenanzahl her haben wir als Pädagoginnen auch Vorbereitungszeit. Das heißt, ich kann mir gewisse Stunden auch ein bisschen selbst einteilen. Und ja, da lässt sich das dann ganz gut vereinbaren, muss ich sagen.
Gut, ihr seid ja jetzt beide quasi von Beginn an dabei, das Rapid-Frauenteam zu entwickeln. Begonnen hat es ja eigentlich schon im, was haben wir, 24, im Herbst 23. Seit wann bist du da wirklich involviert und wie war die Herangehensweise quasi aus nichts, kann man ja sagen? Man hat sich entschieden, den Weg zu gehen, wirklich von ganz unten zu beginnen, ohne Kooperation, ohne Fusion. Wie bist du, mit wem und wie bist du an diese Sache herangegangen, hier aus dem Nichts ein Frauenteam zu entwickeln?
Also ich glaube, begonnen hat es ja schon im Sommer 23 auf jeden Fall schon mit Spielbetrieb von U10, U12 Mädchen. Und das hat sich auch Vorlaufzeit gebraucht. Da war ich aber aktuell noch nicht bei Rapid. Und ich denke, dass der Steffen Hoffmann da sehr ein Befürworter ist und jemand, der das vorangetrieben hat. Und in erster Linie dann auch mit Matthias Koster eben schon begonnen haben im Mädchenbereich. Und dann bin ich... ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, aber eben im Sommer gab es dann die ersten Gespräche, dass jetzt eben auch Frauenfußball langsam starten soll.
Sprich der Verein oder in konkreter Steffen Hoffmann ist an dich herangetreten und hat dich gefragt, ob du da mitmachen willst.
Ja, und auch vom Präsidium der Stefan Kehr war da, mit dem war ich auch in Gespräche, den habe ich natürlich auch von früher gekannt und der war auch in der ersten Projektgruppe Frauenfußball, die es damals mit der Petra Gregoritz auch noch gab, auch schon dabei. Genau, da gab es dann eben die ersten Gespräche und war dann eigentlich eher ein recht kurzer Entscheidungsprozess, dass ich dann im Sommer dazugekommen bin, natürlich mit einem geringeren Stundenausmaß als jetzt, weil wir dann einfach überlegt haben, wie können wir das machen, dass wir jetzt von neu auf mit Frauenfußball beginnen und dann eben gesagt haben, wir werden im Herbst die Sichtungen machen und hatten eigentlich den Plan, erst im Sommer dann ins Training zu starten. Und eigentlich war das dann eine...
Was war der Plan im Sommer?
Jetzt eigentlich erst, dass wir quasi das Training erst im Juli 24 starten. Wir wollten einfach nur im Herbst sichten und mit uns, mit den Spielerinnen ausmachen, passt, im Sommer kommt es zu uns.
Auch wegen den Übertritten und so weiter und so weiter.
Genau, und es war dann eher so...
Das heißt, ihr seid jetzt ungefähr fast ein halbes Jahr
früher als
vor dem Zeitplan. Das heißt, der Ligenbetrieb wäre überhaupt auch erst ein Jahr später erst geplant gewesen.
Also nein, Ligenbetrieb, es war schon, unser Ziel war im Sommer 24, haben wir jetzt, gell?
Ja?
Sommer 24 in die Liga einzusteigen. Das war immer der Plan. Nur, dass wir jetzt trainiert haben, das war eigentlich nicht der Plan.
Du hast schon einige Spiele, auch Turniere und
das, genau, das ist... Genau, und wir haben dann eben erstens mal beim Sichtungstraining sehr hohen Andrang gehabt und haben uns dann eigentlich gedacht, auf was soll man eigentlich warten, wenn die Spielerinnen auch bereit sind, im Winter zu wechseln, dann ist es ja für uns eine Win-Win-Situation, jetzt schon zu beginnen, weil wir natürlich am Tag X, wenn die Liga startet, eigentlich gleich performen müssen. Und so haben wir 4-5 Monate gewonnen, in der wir uns auf das vorbereiten können.
Wie viele Spielerinnen waren warst du auch beim ersten Sichtungstraining dabei?
Ja, ja? Genau, also... Ja, genau.
Das war im September, will ich meinen, oder war es im September?
Es war im November sogar.
November war das. November, ja. Wie viele Frauen oder Mädchen sind da?
Es waren auf jeden Fall 200 angemeldet. Wir haben das dann auf zwei Termine gesplittet. Und natürlich ist es so, dass dann am Tag selber oder davor auch noch Absagen sind, Krankheit, Verletzung. Also wahrscheinlich waren 180 wirklich am Feld. Und
habt ihr mit so viel gerechnet, oder...
Nein, eigentlich nicht, ehrlicherweise. Also es war ja auch, wir haben sie auch vom Alter relativ offen gelassen, weil wir gesagt haben, wir machen zwei Teams, ein jüngeres Team, damit wir eben nicht nur in der Landesliga einsteigen, sondern auch drunter in der ersten Klasse und dann versuchen, beide Teams zeitgleich hochzuziehen und mit denen einen Durchmarsch zu schaffen.
Und wie streng war es da? Oder beziehungsweise sind die meisten Spielerinnen von anderen Vereinen gekommen? Gab es da mit den anderen Clubs ein gutes Einvernehmen? Die werden wahrscheinlich nicht so erfreut gehabt haben, dass vielleicht ihre besten Spielerinnen von einem Tag auf den anderen weggehen.
Ja, natürlich.
Ich weiß nicht, wie das bei dir war, weil du warst, kommst ja von einem anderen Verein. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die so eine große Freude gehabt haben, dass da. Bist du die Einzige von deinem Verein, die gekommen ist?
Oder also ich war ja bei Dreiskirchen auch auf Laie. Also das heißt, ich habe ihnen ja nicht gehört, sagen wir es mal so.
Okay. Mir ist aufgefallen, also war das jetzt für den Verein jetzt, oder beziehungsweise war das für andere Vereine vielleicht nicht so.
Also ich glaube, es ist jetzt
oder
für Vereine, die aktuell in einem Ligenbetrieb sind, nicht erfreulich, wenn im Winter Spielerinnen gehen, weil du natürlich irgendwo für das ganze Jahr mit den Spielerinnen planst und einfach nicht so schnell Ersatz findest. Aber wir konnten uns dann trotzdem in allen Fällen eigentlich gut einigen. Und ja, gerade bei den jüngeren Spielerinnen, glaube ich, die teilweise auch vom Burschen kommen sind, da war es sicher weniger ein Problem und ich glaube auch, dass viele Vereine da auch stolz waren, wenn ihre Mädels das geschafft haben, aus der Sichtung raus aufgenommen zu werden. Aber natürlich gerade bei Vereinen, die auch in derselben Liga dann sind wie wir, ja, die hätten sicher mehr Freude, wenn die Spielerinnen
dort sind. Werden in dem Bereich ablösen oder gibt es da irgendwelche Modalitäten bezahlt?
Ja, es gibt eigentlich dieselben Modalitäten wie bei den Burschen. Also es gibt eine Ausbildungsentschädigung, die einfach festgelegt ist. Das wird halt jedes Jahr dazu gerechnet. Und daher muss man die ganz normal auch bezahlen.
Gut, ich kann mich noch erinnern, das erste Spiel war ja gegen Schönbrunn. Mhm. Ja, da war ich ja dabei. Wie war das? War dieses erste? Ja, natürlich auch, klar. Aber wie war so dieses erste Spiel? Das war ja schon waren sehr, sehr viele Zuschauer. Ich glaube, es waren ca. 500, 600 Zuschauer waren dort.
Ich glaube 800
oder sogar. Ja, es divergiert ein bisschen bezahlen. Aber es war für den kleinen Platz, der war sehr, sehr voll und sehr, sehr gut besucht. Es war. Also ich bin da mal ein, zwei Mal Runden gegangen, es war aus allen Rapid-Fan-Schichten, also von Block West über VIP, über Seitentribüne, es war wirklich so alles vertreten. Auch die Mädels, also die Clara, die also sehr, sehr aktiv ist, hat auch versucht, die ein bisschen zu supporten. Wie war das so, dieses erste wirkliche Spiel, das, abgesehen vom Sportlichen, das ist klar. War es euch denn bewusst, dass das so ein doch geschichtsträchtiger Tag ist?
Also es war, ich würde jetzt sagen, mit einem Wort überwältigend, weil sowohl also emotional gesehen als auch sportlich gesehen, weil davor hat, glaube ich, wenige bis fast niemand eigentlich, glaube ich, vor so einem Publikum schon spielen dürfen.
Von wie vielen Zuschauern spielst du? Hast du bei Dreiskirchen das im Schnitt gespielt? Die Angehörigen
im Schnitt
wahrscheinlich,
120
oder?
Maximum, ja. Also
hauptsächlich Angehörige und Freunde wahrscheinlich.
Genau, also das war schon heftig, also wie wir da aus der Kabine dann raus sind, haben wir uns schon so gedacht, also unsere Gesichter haben sicher gesagt, was geht da ab, was ist jetzt los? Also das war schon Wahnsinn, also aber zu 100% im positiven Sinne.
Wie war es für dich, Katja? Du bist ja ein bisschen mehr gewohnt gewesen als Nationalspielerin, aber
ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber ich glaube, dass trotzdem schon sehr besonders war und ich glaube mir vielleicht das schon nochmal, also ich glaube dem Mädels war es auch bewusst, dass es was Historisches ist, aber wenn man selber noch mitarbeitet, ist es vielleicht noch mehr, also ich tue auch mitarbeiten, aber so an dieser Projektentstehung generell ist es schon nochmal bewusster vielleicht auch die Wichtigkeit von dem Spiel und was wir da auch für ein Zeichen für Gesamtfrauenfußball setzen. War schon cool.
Was bekommst du für Rückmeldungen von deinen ehemaligen Mitspielerinnen, die jetzt noch im Nationalteam spielen, das mit dem Frauenteam hat? Ist das wirklich für den österreichischen Frauenfußball ein sehr, sehr wichtiges Zeichen? Oder denkt man sich, endlich ist Zeit, endlich ist soweit? Hat eh lang gedauert.
Also hat eh lang gedauert, das denkt man sich sicher. Ja. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist. Es ist wichtig, dass nicht nur Rapid, also wir sind eher einer von den Nachzügler, würde ich sagen, aber auch
von
andere.
Von den Großen, glaube ich, nur noch Rapid und Salzburg. Ne?
Ja, gut, Salzburg ist ja auch in einer Form schon dabei. Ja. Also ich glaube schon, dass das dem Frauenfußball geholfen hat, dass die großen Männerclubs auch mitgezogen haben. Das sieht man jetzt auch in der österreichischen Bundesliga, da verändert sich jetzt die Landschaft. Die kleineren Vereine, die keine Männersektion haben, tun sich irrsinnig schwer. weil sie auch die Infrastruktur eben nicht bieten können und dass da eben bald ähnliche Duelle wie in der Herren-Bundesliga einfach auch bei den Frauen sein werden. Und ich glaube, dass das schon hilft und Rapid als der beliebteste Verein hilft dann, glaube ich, schon noch mal mehr.
Ich möchte zum Thema Sichtungsrecht noch kurz eine Frage stellen. Wie schwer fällt es jemandem dann zu sagen, sorry, es reicht leider nicht? Das habt ihr ja ein paar Mal sagen müssen wahrscheinlich, ne? Weil ja. 180 bleiben ja nicht 180 im Kader.
Gut, bei der ersten Runde, muss man auch ehrlicherweise sagen, hat man dann per Mail abgesagt. Da hat man auch wenig Bezug zu den Spielerinnen. Du siehst die einmal. Und das ist, glaube ich, dann den Mädels auch bewusst, wenn die in so einer Masse kommen, dass da jetzt auch kein persönliches Feedback kommt. Das ist sicher auch keine schöne Seite, aber das ist dann der Sport. Und gerade dann, wo es schon selektierter war, hat man natürlich auch Gespräche geführt. Und ja, das ist eh klar, dass keiner das gern macht, aber da muss man durch, da wächst man auch als Person, dass man auch schlechte Nachrichten immer wieder überbringen muss. Und ja, muss man eh trotzdem angehen.
Aber bei dir hat es ja gereicht offensichtlich. Wie war das, wie du erfahren hast, du bist dabei?
Ja, also...
Wie viele Sichtungstrainings hast du machen müssen?
Zwei. Ja, also es ist natürlich, also es ist schon eine Art, also ich dachte mir nicht, vor dem ersten Sichtungstraining, dachte ich mir nicht, dass ich da emotional schon so drinnen sein werde, weil man ja noch nichts Handfestes hat, bis man eine Rückmeldung bekommt. Aber wie ich dann die Nachricht bekommen habe, dass sie mich haben wollen oder mich gerne fürs Team hätten, war das schon natürlich eine riesengroße Freude. Also es ist auch ein super Feedback für einen spielerisch. Ja? Also man wird da halt ausselektiert und natürlich ist es schön zu hören, wenn dich jemand fürs Team haben möchte, weil jemand eben glaubt, dass, also in dem Fall jetzt die Katja, glaubt, dem Team helfen zu können. Und das ist einfach, das kann nur was Schönes sein.
Wie groß sind jetzt die beiden Kader oder wie groß ist der Kader jetzt des ersten Frauenteams und des zweiten?
Wir haben gestartet.
Aktuell.
Ja, aktuell. Es gibt natürlich auch immer wieder Verschiebungen zwischen Frauen 1 und Frauen 2. Wir haben leider auch schon Verletzungen, aber wir haben eben gestartet eigentlich 18 Feldspielerinnen plus 3 Torfrauen. Und gerade die Frauen 2 waren sehr wenig Spielerinnen, weil wir da gesagt haben, wir wollen wirklich nur die besten jungen Talente. Ich glaube, die sind eigentlich mit 11 Spielerinnen ins Rennen gegangen und da gab es dann auch schon eben auch schon Veränderungen. Und jetzt haben wir aktuell gestern nochmal ein Sichtungstraining gehabt, weil wir den Kader noch qualitativ und quantitativ nochmal aufwerten müssen. Also der Kader wird schon nochmal ansteigen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das Spiel gegen Nürnberg ist ja das letzte Spiel jetzt einmal. Dann ist ja Sommerpause. Ich glaube, die Saison fängt ja erst relativ spät an. Da liegt, glaube ich, erst September wieder. Wahrscheinlich, ja. Die Vorbereitung wird wahrscheinlich... 15. Juli. Das heißt, kann es sein, dass da wieder Abgänge gibt und so wie es normal halt läuft im Sommer, kann das durchaus passieren.
Ja, kann natürlich... Ja. Kann natürlich passieren und eben Zugänge muss es auf jeden Fall geben, weil wir jetzt schon gemerkt haben, dass einfach der Kader gesamt, Frauen 1 und Frauen 2, zu klein ist, weil du einfach immer auch Verletzungen mit einkalkulieren musst, Krankheiten oder auch mal vielleicht eben eine Verhinderung, eine berufliche. Ja. Und ja, deswegen wird es viel mehr Zugänge als Abgänge geben.
Okay. Jetzt sind die ersten Monate vorbei, die ersten Spiele vorbei. Ich glaube, die Bilanz ist ja durchaus positiv. Würdest du jetzt, das ist jetzt schwierige Prognose, sagen, dass die dritte Liga eigentlich fast ein Muss ist, dass man aufsteigt in die zweite Liga, vom Niveau her? Die Gegner waren ja alle jetzt ungefähr zweite, dritte Liga wahrscheinlich, gegen die ihr gespielt habt.
War natürlich nicht so leicht, generell Gegner zu finden, weil alle in ihrem Betrieb drinnen sind und Meisterschaft spielen. Wir haben viel gegen Future League Teams gespielt.
League ist die zweite Liga.
Naja, Future League ist ein eigener Bewerb von allen Bundesligisten, die dann quasi eher Richtung U20 geführt werden. Das heißt, das waren viele sehr gute junge Spielerinnen, gegen die wir da gespielt haben. Und dann haben wir würde ich sagen, in unserer Liga gespielt. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt Wiener Landesliga, aber gerade gegen Niederösterreichische Landesliga oder Oberösterreichische Landesliga. Also wir haben eher dritte Liga, würde ich sagen, getestet, weil wir auch uns auf das einstellen wollen, was kommt. Und ja, die Bilanz ist eher positiv und ich sehe schon, dass wir eine Favoritenrolle haben in der Wiener Landesliga.
Siehst du das, aber du kennst ja nicht die österreichische Landesliga, glaube ich, ja. Würdest du sagen, das Niveau der jetzigen Frauen, des jetzigen Frauenteams, sollte der Aufstieg, ist das Ziel?
Absolut, ja. Zu 100%. Also wir wissen das auch als Team, was wir da verfolgen, und da arbeiten wir auch jetzt Gott sei Dank schon seit mehreren Monaten auch dran, weil ich finde, ich sehe das immer als Vorteil, wenn man sich als Team einspielen kann und die Zeit auch bekommt, weil ich auch schon Erfahrungen gemacht habe, wo es einfach, wo man dann mit der Saison halt gestartet hat, mit einem neu zusammengestellten Team, und das ist gar nicht mal so einfach, dass man da die Stärken eines Teams und einer jeden Spielerin dann auch gekonnt ausspielen kann.
Wie scoutet man eigentlich im Frauenfußball? Es gibt ja weniger TV, es gibt ja ein bisschen weniger, also ich habe es auch bemerkt in der Vorbereitung, weniger. Bei den Männern kannst du über die Spieler fast jede Statistik abrufen, die du nur irgendwie haben willst. Bei den Frauen ist es noch ein bisschen schwieriger. Wie gibt es jetzt schon eigene Scouts, die sich in den diversen Wiener Ligen oder Nachwuchsmädchen anschauen? Oder wie läuft jetzt so ein Transfer, ein Überblick oder ein Scouting von Spielerinnen ab?
Ich glaube, was das Scouting betrifft, sind wir ja noch in den Kinderschuhen. Wir haben natürlich bei den Burschen ein sehr gutes Scouting-Netz, und wenn da im Nachwuchs Mädels auffallen, dann wird das natürlich auch an uns herangetragen, und wir sind auch selber, alle Personen in unserer Abteilung, sehr umtriebig und ja, haben natürlich auch Zugänge durch Kontakte, schauen uns an, wer spielt in den Nachwuchsnationalteams, wer ist in den LAZs unterwegs, wer ist in der Auswahl unterwegs. Also ich glaube, dass wir da schon trotzdem einen guten Überblick haben, aber ja, das wird natürlich sicher ein größeres Thema werden. In Zukunft, vor allem jetzt, sind wir halt mehr über die Schiene Sichtung gekommen und haben eher mal eben uns angeschaut, wer möchte dann für Rapid spielen und wer kommt da zu den Sichtungen, und haben aus diesem Pool unsere Spielerinnen geschöpft.
Wird es im Sommer zum Beispiel ein Trainingslager geben? Ist das überhaupt möglich mit den Spielerinnen, die auch noch näher, die vielleicht studieren oder arbeiten, oder wird das Training sich hauptsächlich hier in Wien abspielen?
Es wird hauptsächlich hier sein, aber wir haben ein Kurztrainingslager in Schileiten, das aber auch über ein Wochenende geht, es sind 4 Tage, und die Mädels wissen das dann jetzt schon relativ seit Beginn und haben sich da Urlaub genommen und sich das freigeschaufelt. Aber es ist natürlich, also es wird schon immer wieder geben, aber es ist ein Tick schwieriger, als wenn du Profi bist.
Wie groß ist der Trainerstab?
Ja, eben die Gumpi ist Co-Trainerin, die Steffi ist Athletiktrainerin, und wir haben auch jemanden, der sich eben um die Spielerin medizinisch kümmert, die Lena, kriegen im Sommer auch noch einen Physiotherapeuten dazu. Wir haben einen Torfrauentrainer, und in der Frauen 2 gibt es auch Trainerin und Co-Trainer, und natürlich dann auch noch die sportliche Leitung, Willi Schulz, Matthias Koster sind da noch dabei und Steffen übergeordnet, also sind schon einige Personen am Werken.
Und die die Frauen trainieren ja, glaube ich, ausschließlich hier im Stadion, in Mitteldorf. Aber mir fällt auf, hauptsächlich Kunstrasen.
Schlechtes Thema, Themenwechsel. Okay. Ja, ganz schlechtes Thema. Und okay. Am Tisch ein bisschen stupsen, oder?
Okay. Aber generell die Infrastruktur hier ist für euch passend, das passt für euch soweit.
Ja,
also was ist Medizin und was ist Kraftkammer etc., können Sie das nutzen?
Ich denke, dass es schon überragend ist, die Infrastruktur eben mit der Kraftkammer, mit der Garderobe, mit den Räumlichkeiten, dass alles irgendwie groß genug ist und nicht irgendwo reingepfercht, dass wir auch die Regenerationsmöglichkeiten nutzen können, Kältebecken, Sauna, dass wir eben die Plätze haben, von dem her auch eine gute Heimspielstätte dann mit West 1, glaube ich, wo eben 500 Besucher und Besucherinnen kommen können.
So,
ich glaube,
das ist eine gute Kulisse. West 1 genau. Ist ja ein Rasenplatz.
Genau. Also spielen auf Rasen, und wir sind jetzt auch vereinzelt auf Rasen, aber ja, es passt so, wie es ist. Natürlich am liebsten nicht mehr immer auf Rasen trainieren, aber auch der Rasen braucht seine Regeneration.
Also wie sind die Plätze, also von den kommenden Gegnerinnen, ist das gemischt oder hauptsächlich Kunstrasen?
Mehr Kunstrasen.
Ja, also in der Stadt ist es meistens eher so, dass oft Kunstrasen ist.
Und ist es nach wie vor ein großer Unterschied, weil die Kunstrasentechnologie ist ja auch schon nicht weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, wie mein Bub im Nachwuchs gespielt hat, das war ja furchtbar teilweise, dass die sich nur die schwarze Asche überall herumfliegen sehen. Das ist ja, glaube ich, jetzt schon ein bisschen besser, aber es ist nach wie vor ein großer Unterschied.
Ja, das ist halt immer die Frage, wer hat dann so einen neuen Kunstrasen? Also ich glaube, zu einem neuen Top-Kunstrasen ist wahrscheinlich nicht viel Unterschied, aber ich glaube, dann
oft trifft man halt eher auf die Kunstrasen, die du
erwähnt hast. Immer noch. Oh Gott. Oh Gott, ihr Armen. Ja. Ja, also das wird sich ja hoffentlich in Zukunft dann vielleicht in der zweiten Liga, wenn ihr dann aufsteigt, ja dann auch.
Ja, also ich denke, zweite Liga spielen alle auf Rasen eigentlich.
Ja. Was würde sich dann ja ändern, wenn, gehen wir jetzt ein Jahr weiter, Rapid in die zweite Liga aufgestiegen wäre, müsste man dann den Kader wieder noch ein bisschen adaptieren?
Ja, ich glaube, den Kader wird man wahrscheinlich laufend adaptieren müssen, aber jetzt nicht in seiner Gesamtheit. Also ich glaube schon, dass es einen Kern gibt. Oder sehr viele Spiele, wo wir einfach denken, dass sie diese Reise Bundesliga mit uns mitgehen.
Sagen wir so, geht es dann in der zweiten Liga schon eher einen Schritt Richtung Profitum? Oder wie ist denn das Profi-Verhältnis auch in der Bundesliga? Hast du da einen Überblick, wie viele Spielerinnen jetzt schon Profis sind?
Letztens hat es uns wer gesagt. Wir haben so eine Statistik, einen Statistiküberblick
20
bekommen.
20 Spielerinnen in der Bundesliga, sowas?
Wenn überhaupt.
Und wahrscheinlich ist das meiste doch vielleicht St. Pölten, weil der doch die letzten Jahre eher
die
Dominanten
sind.
Die
meisten hat. Ja. Ich glaube, dass sicher Sturm, Alltag, Vienna auch ein paar haben. Aber über 20 glaube ich nicht.
Also doch. Und wie oft wird dann zum Beispiel in der zweiten Liga schon trainiert? Wird da das Pensum dann schon, muss man das dann schon erhöhen?
Also ich glaube auch in der zweiten Liga ist ein großes Gefälle zwischen den Top-Clubs, so wie der LASK, der jetzt aufgestiegen ist, und den Clubs, die unten drin hängen. Also wir werden auf jeden Fall die Trainingshäufigkeit erhöhen. Wir werden auch jetzt im Herbst dann schon ein Vormittagstraining auf freiwilliger Basis anbieten. Und dann wird es natürlich bei uns auch immer noch professioneller werden.
Wie ist das bei dir? Hättest du die Möglichkeit, zum Beispiel ab und zu das Vormittagstraining zu besuchen? Glaubst du, dass du mit dem Arbeitgeber da irgendwie ein Agreement, einen Arrangement treffen wirst können? Oder hast du das noch gar nicht angesprochen?
Also in den Sommerferien,
ja, ist klar,
allgemein aber in den Schulferien, ja.
Ja, klar,
aber sonst geht das in meiner Arbeit leider nicht. Da ist Vormittag ist Bildungszeit.
Ja, ist klar. Aber jetzt fiktiv einmal, könntest du dir vorstellen, Profifußballerin zu werden, wenn Rapid in die Bundesliga aufsteigt und ein gewisses Portfolio an Profi, also ein Budget für Profispielerinnen übrig hätte?
Ja, klar, was heißt vorstellen? Also vorstellen, wünschen, beides. Aber bis dorthin ist noch viel Arbeit und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht viel Gedanken drüber gemacht, weil wir gehen jetzt Step by Step und das Wichtigste ist jetzt mal da anzusetzen, wo wir sind. Und wenn es mal wirklich so weit sein sollte, dann werde ich mir bestimmt Gedanken drüber machen. Ja, auf jeden Fall.
Die Carina Weninger ist ja eine der erfolgreichsten Spielerinnen in Österreich mit einer großartigen Auslandskarriere. Sie ist auch dabei, aber auch nicht immer, weil sie ist ja, glaube ich, Hauptangestellte bei der österreichischen in der Bundesliga als Managerin. Wie wichtig ist so ein Aushängeschild für euch Spielerinnen, die schon so viel erlebt hat, aber auch für dich als Trainerin, vielleicht als verlängerter Arm oder weiß nicht, wie man das bezeichnen soll?
Also während den Trainings, also wie wir angefangen haben, im Team zu trainieren im Februar, da hat man einfach schon gemerkt, also alleine das Coaching kommt nicht nur von draußen, von den Trainerinnen, also Trainerin und Co-Trainerin, sondern auch vom Platz. Da ist schon ein Know-how dahinter, ein sehr gutes. Und wir können alle irrsinnig viel von ihr mitnehmen und lernen. Und also das kann für uns nur positiv und ein riesengroßer Vorteil sein.
Ist das sowas, wie ich gesagt habe, sowas wie ein Vorbild, kann man so sagen, dass die Karriere,
klar,
also die Karriere gemacht, glaube ich, Bayern München, AS Rom, also nur die besten Adressen in Europa, jetzt die beste Adresse in Europa. Aber ist das sowas wie ein Vorbild?
Ja, ich würd schon sagen, ja. Also wir haben jetzt natürlich die Carina während den Trainings auch kennenlernen dürfen und jetzt in den letzten Monaten, natürlich ist das dann nicht mehr jemand, den man nur im Fernsehen sieht. Ja. Also das ist jetzt schon, man hat jetzt schon ein anderes Tun und mit ihr, aber ich würde sagen schon, also spielerisch gesehen auf jeden Fall, ja. Und menschlich gesehen sowieso, ja.
Katja, wie wichtig ist so eine Ausnahmespielerin, wenn ich das so sagen darf, nicht nur jetzt im sportlichen Bereich, sondern auch alles, was drumherum angeht?
Ja, enorm wichtig. Und ich glaube, das, was die Carina verkörpert, ist einfach 100% Professionalität. Und da glaube ich, können eben auch die Spielerinnen sich gut anhalten. Sie bereitet sich sehr gut auf jedes Training, auf jedes Spiel vor. Und sie ist aber überhaupt nicht abgehoben. Also sie ist auf Augenhöhe mit allen. Und da können wir alle noch sehr, sehr viel profitieren. Wir können auch viel von ihr lernen. Und wir holen uns auch regelmäßig eben auch ihre Rückmeldung, wie sie auch die Trainings empfindet, wie sie die Entwicklung empfindet. Und es ist einfach eine Gesamtbereicherung.
Wem ist denn das gelungen, die Carina zur Rapid zu lotsen?
Ja, der Kontakt war schon natürlich zuerst über mich, weil ich sie auch persönlich kenne.
Sie hatte, glaube ich, eigentlich schon mit der aktiven Karriere aufgehört. Ist das richtig? Oder?
Ist jetzt eben beim ÖFB tätig, ja. Und ich habe mir halt gedacht, ich probiere einfach mein Glück, ohne jetzt eigentlich zu große Hoffnungen zu haben. Und ja, habe aber in den Gesprächen gemerkt, dass schon ein Interesse von ihr da ist, weil ich glaube, das merkt man dann auch recht schnell, ob das Gespräch dann nach einer Minute beendet ist oder ob man zumindest ein bisschen erklären darf, was man so vorhat. Und dann gab es natürlich ein paar Treffen, wo einfach auch der Gesamtverein Rapid und alle handelnden Personen sehr dahinter waren, sie für das Projekt zu begeistern. Und wir sind sehr, sehr froh, dass das gelungen ist.
Was verfolgst du für eine Spielidee? Was sind so deine Vorbilder? Wie soll Rapid Fußball spielen? Was für ein Fußball gefällt dir, wenn du jetzt im Fernsehen zum Beispiel zusiehst? Bist du eher die gerne Ballbesitzfußball hat? Bist du gerne die Pressingfußball spielt? Was für ein Fußball hast du? Oder auch Frage an euch beide, was schaut ihr lieber? Was ist euch das liebere Spiel, die Spielidee? Respektive welche Idee kann man jetzt mit dem Kader, der zur Verfügung ist, gut umsetzen?
Also ich glaube, dass ich bin ja auch trotzdem irgendwo noch eine junge Trainerin und ich glaube eigentlich, dass ich jetzt noch nie so für mich einen Spielstil hatte, wo ich sage, das ist jetzt 100% meins. Wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Ballbesitz als nur gegen einen Ball laufen. Aber ich glaube, dass ich eher eben mir anschaue, was können meine Spielerinnen gut umsetzen. Und jetzt natürlich auch in einem Konstrukt bin, wo ich auch einen Rahmen habe mit der Rapid-Spielphilosophie, die auch sehr ballbesitzlastig ist und dass man sich halt die Chancen rauskombinieren möchte durch Passspiel. Und ich glaube, dass ich mich da eben sehr, sehr gut zurechtfinde und auch dieses Spielermaterial eben habe, um das umzusetzen.
Und welchen Fußball, wenn du jetzt Privatfußball schaust, welcher Fußball sagt dir am meisten zu? Ist das so die Guardiola-Schule, den Ball lang zirkulieren lassen oder... Jetzt ja. Österreichischen Teamchef Ralf Rangnick auch Gedanke. Eher.
Was? Wahrscheinlich mehr Guardiola.
Okay.
Ja. Da stimme ich zu. Also da bin ich bei der Katja also eher mit Ballbesitz und Guardiola-Schule, Tiki-Taka und Chancen rausspielen auf jeden Fall.
Wie zum Beispiel der Robert Klaus, der versucht ja so ein bisschen beides. Ne? Er kommt natürlich aus einer Schule, die sehr, sehr pressinglastig ist, ne? Aber Rapid ist die letzten Jahre doch eher eine, Zoki Barisic war der Ballbesitz-Fußballtrainer. Ne?
Ich glaube halt, dass es auch gerade in unserem Fall auch wichtig ist, die Mädels auszubilden, weil ich glaube, wir haben auch viele Spielerinnen, die auch noch zum Teil Grundausbildung brauchen. Und ich glaube, dass es da wichtig ist, eigentlich in allen Spielphasen gewisse Inhalte zu vermitteln. Und natürlich kann man jetzt das Pressing jetzt nicht weglassen. Also es gehört natürlich genauso dazu. Und ich glaube, dass wir da einfach auch den Spielern ein Gesamtpaket mitgeben wollen.
Spürt ihr beide 100%ige Rückendeckung vom Verein? Weil das Thema Frauenfußball ist ja immer war früher, ich kann mich noch gut erinnern, bei den diversen Mitgliederversammlungen immer ein diskutiertes Thema. Braucht man nicht, nimmt zu viel Ressourcen bei der Erst für die Herren weg. Habt ihr jetzt so das Gefühl, dass der ganze Verein hinter euch steht, hinter dem Frauen, hinter dem ganzen, Projekt will ich es ja gar nicht nennen, aber es ist ja jetzt schon da, also hinter dem Frauenteam. Also Frauenfußball, Mädchenfußball insgesamt.
Ich auf jeden Fall. Also natürlich bedeutet es auch für viele Abteilungen mehr Arbeit, weil wir natürlich jetzt nicht in jeder Abteilung, jetzt noch zusätzliche Kräfte dazu haben, aber eigentlich sehr, sehr positive Rückmeldung und ich glaube, dass da viele dafür sind und dass wir eben auch uns so nachhaltig aufstellen und eigene Sponsoren haben, dass wir eben den Männern nichts wegnehmen. Ich glaube, das ist schon noch ein wichtiges Thema, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
Bist du in diese ganze Sponsorensuche irgendwie involviert? Weil noch, gibt es keinen Interessensponsor. Bist du da irgendwie involviert? Wird sich das ab der neuen Saison ändern? Oder?
Also ja, ich bin jetzt nicht federführend involviert, aber ich weiß natürlich Bescheid. Und ja, unser Trikot wird bestückt sein in der neuen Saison.
Gut. Sind Sie ganz zum Abschluss, ich verfolge das immer so auf Instagram, ihr seid da relativ umtriebig und aktiv. Gibt es da so Spielerinnen, die das besonders aktiv fördern? Oder?
Das muss schon von einem selbst kommen. Also entweder man ist der Typ, der eher so introvertiert jetzt, was Medien anbelangt ist, oder eher extrovertiert, aber das, wir haben da jetzt nicht irgendwie aufgezwungen bekommen, so bitte postet jetzt das und das. Aber ja, wir wissen, wenn wir was reposten oder, sage ich jetzt mal so in der Jugendsprache, dann wissen wir schon, das kann nur dem Frauenfußball zugutekommen, weil das ist ja eine Art Werbung und das wollen wir ja auch. Also wir wollen, dass der Frauenfußball sich weiterentwickelt, dass da auch junge Mädels das sehen, die vielleicht da schon mehr drinnen sind in dem Social Media und die das dann sehen und sich vielleicht denken, oh, vielleicht wäre Fußball auch was für mich. Also das kann nur uns zugutekommen.
Katja, noch eine Frage, du bist ja sehr gut vernetzt. Ist das Konkurrenzdenken im Frauenfußball bei den anderen Vereinen ein anderes als beim Herrenfußball? So die Rivalität zwischen Rapid Austria und so weiter. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie, ich meine, noch ist man ja sportlich nicht, hat man sich ja sportlich noch nicht duelliert. Aber
also ich glaube, vielleicht am Platz wird die Rivalität eine ähnliche sein. Aber ich glaube, außenrum hilft man sich vielleicht ein bisschen mehr, um auch ja, Frauenfußball allgemein. Also ich weiß eben von der Lisa Macke zum Beispiel, die sportliche Leiterin mit Austria ist, die ist auch total froh, dass Rapid was macht, weil es einfach dem Gesamtfrauenfußball hilft. Und ich glaube, das sehen schon viele so. Und da versucht man auch eher auch mal gemeinsam mit denen zu haben. Und ja.
Es gibt ja so ein Klischee über den Frauenfußball, dass es da viel weniger Schwalben gibt und nicht so viel Zeit geschunden wird und nicht so theatralisch. Ist das ein Klischee? Stimmt, ist das? Da gibt es da bei den Frauen, also sage ich jetzt einmal noch im Champions League ganz oben Niveau, gibt es da auch schon so leichte Tendenzen? Oder ist es bei den Frauen wirklich noch ein bisschen ehrlicher oder ein bisschen sportlich fairer auch, also den Gegenspieler gegenüber, um nicht permanent versuchen, Freistöße, Elfmeter zu schinden?
Ich finde, es ist sehr schwierig, das zu vergleichen, weil das, finde ich, schon spieltypabhängig ist und auch. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wir verstecken es vielleicht besser, aber ja, natürlich, also ich meine, man will halt das Beste für sein Team rausholen und wenn dann mal eine Schwalbe aufgehen sollte und das im richtigen Zeitpunkt passiert und gut, dann ja, ist das natürlich sicher auch, glaube ich, kommt auch bei den Frauen vor, klar. Also ich kann das jetzt nicht zu 100% verneinen.
Also ich kenne viele Burschen oder Mädels, die schauen gern Frauenfußball, weil der ehrlicher ist. Eben genau, weil eben diese, weil es geht auch noch nicht um so viel Geld. Ja, das muss man halt schon dazu sagen. Also beim Männerfußball geht es ja, Champions League Finale, da geht es ja um hunderte Millionen Euro. Beim Frauenfußball geht es ja auch ganz oben ja noch um ganz andere Summen. Ja. Vielleicht spielt das schon auch eine Rolle.
Ich habe denselben Gedanken jetzt vorher gehabt, wenn wahrscheinlich beim Herren Champions League Finale, wo es um sehr, sehr viel Geld geht und das ist die 90. Minute und ich habe die Chance, vielleicht im Strafraum mich fallen zu lassen. Ich glaube, dass es da schon viel mehr vielleicht der Druck auch mit reinspielt und dass es vielleicht bei den Frauen, finde ich auch, dass es schon viel weniger Unterbrechungen gibt. Also ich glaube, das ist eh belegt, da gibt es Studien dazu. Aber es könnte natürlich die Entwicklung im Frauenfußball auch dorthin gehen, wenn es dann einfach hart auf hart und um sehr, sehr viel Geld geht, dann würde ich das Ende auch sagen, bitte mach eine Schwalbe.
Welche Liga, Frauenliga, ist momentan so die stärkste, attraktivste?
Ich glaube fast England vielleicht.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich meine, die spanische Liga, mit der kann man auch nie was falsch machen. Aber ja, Premier League ist, glaube ich, so, dass jetzt auch mehrere Mannschaften sich da jetzt auch matchen.
Spielen die jetzt auch mal Hövinger bei Liverpool, wurde auch zur Spielerin des Jahres beim Club gewählt. Das ist ja auch, glaube ich, eine große Auszeichnung.
Also ich glaube, so die Top 3 würde ich eher so sagen, ja, England, Spanien und Deutschland würde ich schon eher so.
Also ich glaube schon, dass eben In Spanien gab es ja den Schritt, dass es eben Kollektivverträge auch jetzt gibt für die Spielerinnen und auch im TV sehr viel übertragen wird und jetzt viel, viel mehr Geld drin ist. Und da haben, glaube ich, die Spanierinnen und die Engländerinnen sehr aufgeholt. Ich glaube, in Deutschland ist es auch eher vielleicht gerade stagnierend und, glaube ich, nicht so viel Geld im Spiel. Also ich glaube, dass die schon auf der Überholspur sind und auch wenn man sich da die Zuschauerzahlen anschaut, die spielen ja jetzt, oder wer hat das jetzt gepostet, auch die Arsenal, glaube ich, dass jetzt auch alle Spiele dann im Stadion spielen. Also ja, ich glaube, da, wo man dann eben auch vielleicht mal vorinvestiert, auch quasi jetzt in Vorleistung geht und die Mädels auf ein professionelleres Level hebt und vielleicht diese Einnahmen noch nicht so drinnen hat, glaube ich aber, dass sich das dann so steigert und man irgendwann diesen Invest auch wieder rauskriegt.
Gut, also dann kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Also das Ziel ist jetzt ganz klar euer Aufstieg in die... Gibt es auch einen anderen Bewerb, gibt es auch einen Cup-Bewerb oder gibt es nur die Liga jetzt in...
Den Wiener Cup
gibt es noch. Wiener Cup gibt es noch. Also würde da theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass man da gegen die Austria spielt oder spielt da die Bundesligamannschaften nicht mit?
Die Bundesligamannschaften spielen nicht mit.
Okay, ja, dann müssen wir vielleicht noch ein, zwei Jahre warten auf das erste
Fall. Aber kann ich noch zum Abschluss vielleicht kurz was
bitte
sagen?
Weil
das nächste Ziel ist ja jetzt das Spiel am 16.06.
Genau,
da gibt es ja einen Zuschauerrekord zu knacken von 10.051 Personen.
Ja.
Und wie gesagt, es sind noch Kapazitäten da, man kann sich noch Karten holen und ich möchte alle Rapid-Fans aufrufen, sich diese Tickets zu holen und eben die Frauen zu unterstützen. An dem Tag ist ja generell auch ein Sporttag. Das heißt, man kann ab 9 Uhr schon aufs Gelände kommen. Es wird Hüpfburgen für Kinder geben, aber auch viele andere Sportarten zum Ausprobieren, sei es Basketball, Taekwondo. Wir haben da super Stationen und dann um 14 Uhr noch natürlich da bleiben und ins Stadion gehen. Und ich glaube, dass es gerade eben für Familien eine schöne Sache ist, für die Kinder. Und wir euch eben gern zeigen dürfen, wie guten Fußball wir spielen.
Und ich glaube, es gibt auch Autogrammstunden von Spielerinnen,
ja, stimmt,
die, glaube ich, vielleicht auch verletzt sind oder momentan nicht spielen können.
Du bist auch dabei, Sandy, oder?
Ja.
Und die Sandy ist auch dabei, aber sie ist nicht verletzt, aber sie ist trotzdem eingeteilt.
Das ist ja eine Autogrammstunde.
Ja.
Und zudem gibt es jetzt noch die Möglichkeit, zwei VIP-Karten hier zu gewinnen. Zur Verfügung gestellt vom Stefan Kehr, der so nett war. Und zwar müsst ihr aber eine Gewinnfrage beantworten. Und die Gewinnfrage, ich habe es, glaube ich, zwei oder dreimal erwähnt, ist, wie viele Länderspiele hat Katja Gürtler in ihrer Laufbahn für Österreich bestritten? Wer das weiß, kann über meine sozialen Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook, antworten oder per Mail auf podcast@1899fm.net. Der Gewinner bekommt zwei VIP-Karten für das Spiel der SK Rapid Frauen gegen den FC Nürnberg. Liebe Sandy, liebe Katja, danke für das nette Gespräch. Ein bisschen Einblick in das Entstehen der Frauen, des Frauenteams, des Frauenfußballs beim SK Rapid. Auch ein bisschen Einblick in eine Spielerin, wie so ihre Karriere verläuft. Ich wünsche euch, dass dieser Rekord zumindest annähernd geknackt wird, weil ich glaube, 10.000 Zuschauer wäre ja schon sensationell. Ich glaube, das erste Heimspiel war ungefähr 3.000 Zuschauer.
Ja, so 3.300 oder so.
Das war ja, glaube ich, auch schon. Ich war auch dort, das war ja wirklich ein sehr auch im Stadion. Und 3.000 Zuschauer ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ein guter Beginn. Und jetzt gegen Nürnberg hoffentlich wird der Rekord geknackt.
Genau.
Ich wünsche euch einmal, dass der Rekord geknackt wird, dass ein gutes Spiel läuft, dass eine gute, vor allem verletzungsfreie Sommervorbereitung ist und dass wir dann vielleicht in einem Jahr da sitzen und einen Aufstieg in die zweite Liga feiern können. Bedanke
das
mich.
Das
danke
schön
fürs Gespräch und bei den Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM